Du hattest in der Jungen Welt in den letzten Wochen mehrere Artikel zur Situation in der Ukraine geschrieben, unter anderem einen Kommentar mit dem Titel »Linke duckt sich weg«. Kannst du sagen, was genau kritisierst du an der Haltung der Partei Die Linke?
Ja, also meine Artikel waren jetzt weniger zur Ukraine, sondern eben wirklich zur Partei Die Linke und vor allem zur Position der Linken zu Fragen Antimilitarismus, zur NATO oder man kann auch sagen zur Frage, wie steht man überhaupt zum Imperialismus. Und ich kritisiere an der Linken, dass es dort zwar schon seit längerem eigentlich eine Entwicklung gibt, dass man von programmatischen Punkten, die im Erfurter Programm dieser Partei durchaus noch drinstehen, in Sachen Antimilitarismus eigentlich sich nach und nach verabschieden will. Und hier, ja, also wo früher noch wirklich Antimilitarismus auch Antimilitarismus hieß und gegen alle Bundeswehr-Auslandseinsätze und gegen die NATO, da kommt heute mehr und mehr eigentlich nur noch ein, wir sind gegen Rüstungsexporte raus, und über die großen Fragen will man dann oft gar nicht mehr reden. Oder was auch eine Tendenz jetzt ist, es wird versucht von führenden Politikerinnen und Politikern dieser Partei, hier so eine Linie zu verankern. Also wir bezeichnen es in der jungen Welt eine Art Äquidistanz. Also das ist, heißt, naja, sicher, wir kritisieren die USA, wir kritisieren die NATO, aber China unterdrückt ja auch die Uiguren, Russland überfällt ja auch die Ukraine. Wir können hier weder die eine noch die andere Seite einnehmen, sondern wir müssen jetzt hier ja eine linke Position haben, und die, so hat es Wulf Gallert, einer der Vordenker der Linken, kann man sagen, kürzlich formuliert, wir müssen zurück zu Marx. Wir müssen nämlich gegen alle Verhältnisse sein, in denen der Mensch ein unterdrücktes, ein ausgebeutetes Wesen ist. Und das heißt, wir müssen also genauso Russland kritisieren, China kritisieren, auch Kuba kritisieren, wie wir die USA kritisieren oder die eigene Regierung. Und das, sage ich mal, da ist meine Kritik daran. Also zum einen sage ich natürlich, ich will gar nicht leugnen, dass es weltweit Schweinereien gibt. Ich will gar nicht leugnen, dass in Russland ganz, ganz viel falsch läuft. Russland ist kein sozialistischer Staat. Aber wir müssen immer fragen, wo stehen wir? Wo stehen wir als Sozialistinnen und Sozialisten hier in Deutschland? Für wen machen wir Politik? Aus was für einer Position heraus machen wir Politik? Wir sind kein abstraktes Weltzentralkomitee einer weltweiten Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, sondern wir sind in einem der stärksten westlichen imperialistischen Staaten und müssen hier eine Politik machen. Und wenn ich da dann eine Haltung der Äquidistanz einnehme, ja, dann nähere ich mich damit faktisch dem eigenen Imperialismus, der ja hier, ja, ich sag mal, auf eine kriegerische Konfrontation mit anderen Konkurrenten, mit anderen Großmächten selber zutreibt oder aktiv darauf hinarbeitet, dem nähere ich mich dann letztendlich an. Ich kann dann keine konsequente antimilitaristische Politik mehr hier im eigenen Land machen. Und das ist meine Kritik an der Linken oder an größeren Teilen ihrer Führung, dass sie eben hier wirklich eigene Programmpositionen versucht zu schleifen in Sachen Bundeswehr-Auslandseinsätze, in Sachen klare Ablehnung der NATO und dergleichen.
Nochmal zurück zur Ukraine. Woran würdest du hier in der Situation oder an welchen Äußerungen und Positionierungen aus der Linkspartei würdest du diese von dir schon angesprochene Haltung der Äquidistanz konkret festmachen? Worin hat die sich gezeigt?
Ich tue mich inzwischen schon fast schwer, von der Äquidistanz zu reden. Wenn ich mir die Äußerungen der letzten Tage anschaue, und zwar quer durch alle Strömungen, wird dort immer nur noch auf Russland reingeschlagen. Da heißt es, Russland ist der Aggressor, Russland bedroht die Ukraine, Russland droht einzumarschieren. Gut, jetzt sind tatsächlich russische Truppen drin, aber nur in den Volksrepubliken. Da wurde also in allen diesen Äußerungen die Entwicklung des Konfliktes eigentlich völlig ausgeblendet. Es wurde wirklich nur so, ja, man hat eine Augenblickssituation genommen und gesagt, jetzt Russland steht an der ukrainischen Grenze, Russland bedroht die Ukraine, also ist Russland der Aggressor, Russland ist schuld. 30 Jahre NATO-Osterweiterung wurden hier mal eben ausgeblendet. Oder es wurde ausgeblendet, dass es vor 7 Jahren in Kiew einen von Faschisten und vom Westen unterstützten Putsch gab, in dessen Folge ja erst die russische Bevölkerung in der Ostukraine so bedrängt wurde oder sich so bedrängt fühlte, dass sie diese Volksrepubliken ausgerufen hat. Und da, sag ich mal, also ist es wirklich inzwischen schwer, sogar von Äquidistanz zu reden, wenn ich dann in ganz vielen Äußerungen quer durch alle Strömungen der Linken wirklich, es geht von Bewegungslinke bis rechte Reformer, wenn ich da eigentlich gar kein Wort der Kritik mehr an der NATO höre, an den USA höre, oder an der Kiewer Regierung, die ja ganz offen mit der Rückeroberung der Volksrepubliken droht, denen das Wasser abdreht, die regelmäßig auch beschießt und damit hofft, die Bevölkerung die Flucht zu treiben. Erstaunlicherweise, sage ich mal, wenn man so will, war sogar der rechteste Reformer, wie wir ihn kennen, Bartsch, war heute noch einer der Dietmar Bartsch war heute noch einer der Milderen, der irgendwie so sagt, naja, aber jetzt sollte man wieder an den Verhandlungstisch zurück und so. Also ausgerechnet Bartsch gehörte jetzt mal nicht zu den Scharfmachern. Nun, Bartsch kommt aus der Mecklenburger Linkspartei, die dort ja in einer Regierung auch mit drin ist, die sich sehr stark für Nord Stream einsetzt, für die Pipeline, die ja in Mecklenburg auch enden soll. Mag sein, dass solche Überlegungen durchaus bei Bartsch als, ja, eben als Realo, als echter Realo hier mal auch einen Grund gespielt haben, dass er nicht weiter Öl ins Feuer gegossen hat, wie so viele andere. Aber sonst, also ich denke zum Beispiel vorgestern, Nima Movasat, Bewegungslinke, einer, ja, ein Genosse, der sozusagen immer mit uns auf der Straße war, wenn es gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen anderes ging, jemand, den man sicherlich im linken Flügel der Partei zuordnet, aber wenn der dann auch einen Tweet loslässt, die Lage ist ganz eindeutig, nur Russland ist der Aggressor, dann noch hinzufügt, ich mag die NATO trotzdem nicht, ja, das ist aber keine Äquidistanz mehr. Dieses, ich mag die NATO trotzdem nicht, das ist ja so eine kurze, ja, da will er sich mal kurz noch reinwaschen, aber man muss wirklich fragen, ja, in was für eine Situation haben wir da gerade? Und wenn man da dann erstmal auch, ja, erstmal NATO-Kriegspropaganda übernimmt und dann am Schluss noch sagt, naja, ich übernehme zwar die NATO-Kriegspropaganda, aber die Organisation, von der die Propaganda kommt, mag ich nicht. Nein, auch das ist ja, die Äquidistanz führt einen dann an die Seite letztendlich des eigenen Imperialismus. Nun, ich habe dann auch gesagt, naja, Bewegungslinke goes imperialistische Realpolitik. Niemand wollte nicht argumentieren, hat mich geblockt auf Twitter. So what?
Jetzt hat ja der Kommentar war überschrieben mit Linke duckt sich weg. Wir haben jetzt vor allem über die Partei Die Linke gesprochen, aber die Partei Die Linke hat ja auch einen relativ großen Einfluss auf eine, ich fasse es jetzt mal weit, Friedensbewegung in Deutschland. Inwieweit würdest du sagen, ist diese Haltung, diese Unklarheit in Bezug auf eine Analyse des Imperialismus, die einen dann schlussendlich, so wie du es gezeigt hast, an die Seite des eigenen Imperialismus treibt, auch etwas, was ein größeres Problem in der Friedensbewegung außerhalb der Partei Die Linke darstellt?
Also Anlass für den Kommentar war ja unter anderem, dass es inzwischen schon mehrere, auch von vielen, von tausenden Leuten unterschriebene Friedensappelle gab. Vor allem ein Appell, der, wenn man so will, aus der klassischen Friedensbewegung rauskam, der natürlich erstmal auch aufforderte, man muss jetzt zurück zum Minsker Abkommen, also wo die Ukraine sich auch verpflichtet hat, hier eine Lösung mit den Volksrepubliken zu finden und so. Und das war auch ein Appell, in dem aber auch ganz klar drin stand, Ursache dieses Konflikts ist nicht unbedingt die Lage in der Ukraine, sondern Ursache ist das Hegemonialstreben der USA und der von ihr geführten NATO. Und dieser Appell wurde ja innerhalb einer Woche schon von 6.000, 7.000 Menschen unterschrieben. Darunter waren ganz viele Friedensbewegte, da waren viele Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch eine ganze Reihe Abgeordnete der Linkspartei. Übrigens bis hin durchaus zu Leuten, die man auch eher im Reformerlager vermutet. Und meine Frage war, warum fehlen die beiden Parteivorsitzenden, Henning Welzow und Wissler, und warum fehlen die Fraktionsvorsitzenden Bartsch und Muhammad Ali unter den Unterzeichnern? Ich habe mich dann als Redakteur der Jungen Welt auch an diese Politiker bzw. die Pressestelle gewandt. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Was mich auch insofern ein bisschen enttäuscht, gerade bei der Pressestelle der Bundestagsfraktion, das sind ja Leute, mit denen ich 15 Jahre lang eng zusammengearbeitet habe. Sie hätten mir wenigstens eine blöde Ausrede geben können und sagen, oh, du weißt, wir haben gerade Sitzungswoche, wir erreichen unsere Chefs nicht. Aber überhaupt nicht zu reagieren, das nehme ich schon fast persönlich. Also das zeigt, da will jemand nicht antworten. Und der Vorwurf jetzt, die Linke duckt sich weg, ja, das ist eben wirklich... Parteispitze und Fraktionsspitze haben eben hier gemerkt oder wollten einfach zu diesem Konflikt ja erstmal möglichst gar nicht Stellung beziehen. Inzwischen beziehen sie Stellung und zwar mit ungefähr mit den Worten wie alle anderen, Russland ist schuld, aber sie wollten nicht auf dieses Papier drauf, denke ich, weil dort doch recht eindeutig gesagt wurde, dieser Konflikt dreht sich zwar vordergründig um die Ukraine, aber in Wahrheit ist es ein Konflikt, der eben schon wesentlich länger andauert und Hintergrund ist die NATO-Politik, Hintergrund ist die US-Politik, der sich die europäischen NATO-Partner eben hier als Junior-Partner unterordnen. Und das wollte die Spitze von Fraktion und Partei ganz offensichtlich nicht unterschreiben, um hier niemanden bei SPD und Grünen und anderen, mit denen man gerne zusammenarbeiten will, zu verprellen. Naja, und jetzt die Frage, wie wirkt sich das auf die Friedensbewegung aus? Ich denke, wir müssen erstmal konstatieren, die klassische Friedensbewegung in Deutschland ist ja nahezu nicht mehr vorhanden. Jedenfalls auf der Straße fast nicht. Die paar Kundgebungen, die es gab, es waren ein paar hundert Leute. Also ich meine, ich will nur mal vergleichen. Wenn die türkische Armee irgendwo ein Massaker in Kurdistan begeht, sind sofort einige tausend Menschen aus der kurdischen Friedensbewegung auf der Straße. Aber wenn hier wir so halb vorm Weltkrieg stehen und es dann nur möglich ist, einige hundert Menschen mehrheitlich im Rentenalter auf die Straße zu bringen, dann hat die Friedensbewegung tatsächlich erstmal schon ein großes Problem. Die klassische Friedensbewegung wird auch nicht erst heute sozusagen zerlegt oder desorientiert, sondern ich habe eher eigentlich gerade so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis. 1999, als damals die Grünen in der Regierung waren und dem Jugoslawienkrieg, der Bombardierung von Belgrad zugestimmt haben, da hatten wir eine ähnliche Situation. Da erlebte ich dann, wie wirklich viele Leute aus dem Umfeld der Grünen, mit denen ich vorher wirklich jahrelang eigentlich immer bei Ostermärschen auf der Straße war, beim Golfkrieg davor, bei anderen, mit denen ich immer bei antimilitaristischen Aktionen dabei war, wie die dann plötzlich reihenweise umkippten, als die Grünen-Spitze eben sagte, oh, Milosevic ist der neue Hitler, den müssen wir jetzt stoppen, wir müssen lernen, nie wieder Auschwitz heißt, wir müssen Belgrad bombardieren. Als diese Logik sich so innerhalb der Grünen verfangen hat. Also ich habe gerade einen alten Zeitungsartikel wiedergefunden, wie wir damals war ich noch PDS-Mitglied, zusammen mit Genossen von der DKP, wie wir eine Grünen-Versammlung mehr oder weniger gesprengt haben, auf der ganz offen eben propagiert wurde, warum Deutschland in den Krieg ziehen muss. Und wir haben da kräftig gegengehalten. Und der Journalist der Süddeutschen fragte, warum seid ihr so wütend? Und wir haben gesagt, wir sind so wütend, weil hier das die Leute sind, mit denen wir bisher gegen Kriege gekämpft haben. Und sie verraten uns jetzt, die haben jetzt die Seite gewechselt. Und damals wurden ganz große Teile der Friedensbewegung schon desorientiert, wurden mit scheinbar linken, mit antifaschistischen Argumenten, nie wieder Auschwitz, eingefangen für einen imperialistischen Krieg, an dem die Bundeswehr sich erstmals seit 1945 wieder offen beteiligt hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Linke jetzt wieder eine ähnliche Rolle auch spielt, nur dass jetzt nicht mehr allzu viel Friedensbewegung da ist, die jetzt verwirrt werden können. Also die wenigen, oft sehr, sehr, aber schon noch recht alten Genossinnen und Genossen, die jetzt noch auf die Straße gehen, die lassen sich wahrscheinlich gar nicht so sehr verwirren. Aber wir haben ja hier auch andere Bewegungen, Fridays for Future und andere, die durchaus auch Friedensthemen mit aufgegriffen haben in den letzten Jahren, die sich hier eigentlich auch deutlich nach links bewegt haben, die also nicht mehr nur Klimakritik betrieben haben, sondern auch den Antikapitalismus, die Friedensfrage mit in ihrer Agenda hatten. Und ich denke, es wirkt auf solche Gruppierungen auch sehr desorientierend. Nicht nur die Position, die es natürlich die Grünen einnehmen, als aggressivste pro-imperialistische Partei in Deutschland momentan, sondern auch die Position, die Linke als scheinbar einzige Friedenspartei einnimmt, indem sie eben hier keine klaren Aussagen mehr gibt, indem sie nicht klar so einen Appell unterstützt, indem sie nicht klar sagt, von wem geht die Aggression aus, sondern probiert, sich durchzuschummeln oder am Ende auch hier NATO-Propaganda verbreitet. Ich meine, umgekehrt mal gefragt, was wäre die Aufgabe einer wirklichen Friedenspartei im Parlament? Ich denke, die Aufgabe einer solchen Partei wäre, sie müsste erstens die Kriegspropaganda der NATO entlarven. Sie müsste zweitens probieren, Menschen auf die Straße zu mobilisieren. Sie müsste wirklich aufrufen, sagen, geht auf die Straße, stellt euch der Kriegshetze entgegen, verhindert die Verlegung von Truppen aus Deutschland, US-Truppen, Bundeswehrtruppen und anderen Richtung russische Grenze. In den letzten Wochen wurde hier tausende Soldaten mit schwerem Gerät von der NATO, auch Bundeswehreinheiten, wurden zum Teil ins Baltikum verlegt, zum Teil nach Rumänien und anderswo, alles im Rahmen eben dieser Einkreisungspolitik gegen die Russische Föderation. Also etwas, was eben hier tatsächlich die Lage weiter verschärft. Und da hätte eine Linke wirklich sagen müssen, wir müssen auch auf der Straße dagegen protestieren. Wir müssen, ja, nicht nur Straßenblockaden fürs Klima machen, wir müssen Straßenblockaden machen, wenn hier Panzerverbände, deutsche Panzer und Schützenpanzerverbände wieder verlegt werden, vielleicht erstmal nur nach Polen und dann weiter Richtung russische Grenze. Und so etwas ist eben nicht geschehen. Es reicht nicht, hin und wieder dann mal, es reicht nicht, wenn die Linke einfach jetzt letzte Woche zum Valentinstag dann über Social Media ein Meme verbreitet, wo irgendwie ein Junge mit russischer Fahne und ein Mädchen mit ukrainischer Fahne sich verliebt anschauen und dann drüber schreiben, make love not war. Der Konflikt, den wir hier haben, ist kein Missverständnis, dass irgendwie Ukrainer und Russen sich nicht mögen und im Streit liegen. Wir haben hier eine Differenz, die durch das Vordringen der NATO auf der einen Seite und durch Russland, das nicht noch mehr Land preisgeben will, sich nicht noch mehr bedroht lassen will, auf der anderen Seite haben. Die Ukraine ist sozusagen da nur in der Mitte eingeklemmt. Und es geht hier nicht um make love not war. Und so, also sowas ist einfach, das ist auch kein Gag zum Valentinstag, sondern es ist einfach Blödsinn. Sag ich mal, sowas verwirrt die Leute wirklich nur. Das ist nicht die Aufgabe einer Friedenspartei.
Jetzt muss ich noch eine letzte Frage anschließen. Wenn du sagst, Geschichte wiederholt sich oder du hast den Eindruck, es wiederholen sich so ein paar Momente und gerade diese Desorientierung ist das, was so gefährlich ist und was die Grünen, die ja auch als eine Friedenspartei nach dem Selbstverständnis mal angefangen haben, jetzt zu einer der oder zu der aggressivsten imperialistischen Partei in Deutschland gerade machen. Wo ist der Punkt, wo man auch die Partei Die Linke dann als objektiven Gegner begreifen muss?
Also erstmal, ich würde noch nicht die Partei als Ganzes als objektiven Gegner begreifen, weil ich auch sehe, in der Partei sind erstmal noch sehr, sehr viele Genossinnen und Genossen, die ähnlich denken wie ich oder wie andere Antimilitaristen, andere Sozialisten außerhalb. Aber es gibt in der Führung dieser Partei tatsächlich Leute, die mit ihrer Anpassungsstrategie so weit gehen, dass ich sage, ja, da gibt es irgendwann Momente, wo wir dann auch nicht mehr zusammen können. Also ich meine, ab dem Moment, wo die Linke hier tatsächlich imperialistischen Kriegseinsätzen zustimmt oder sich auch bei richtigen Einsätzen dann weiter in Zukunft vielleicht erstmal nur enthält, um irgendwie mit in einer Regierung zu bleiben und nicht mehr konsequent dagegen kämpft, dann sage ich, da fängt sie tatsächlich an, dann der Gegner zu sein. Also noch, ich meine, dieser Afghanistan-Einsatz war ein verheerendes Signal, aber es war jetzt noch nicht das große Umkippen. Es war jetzt noch nicht die Zustimmung. Also ich meine, wenn die Linke jetzt morgen zustimmen würde, dass deutsche Truppen jetzt irgendwie in die Ukraine verlegt werden sollen oder so. Also das wäre, da muss es einen Cut geben, dann ist keine Zusammenarbeit mehr möglich. Aber so weit ist es zum Glück noch nicht. Aber Schritt für Schritt wird dieser Weg ja bereitet. Ich will einfach nochmal hier vielleicht nochmal anführen, was ich denke, was einfach der Kompass für linke Friedenspolitik oder für linke antimilitaristische Politik sein sollte. Ich halte es da wirklich mit Karl Liebknecht. Karl Liebknecht, der ja im Ersten Weltkrieg ganz klar gesagt hat, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Also im Ersten Weltkrieg, als Deutschland gegen den russischen Zarismus auch kämpfte, auch natürlich gegen die Westmächte und so, da hat Liebknecht gesagt, der Hauptfeind steht im eigenen Land, es ist der deutsche Militarismus, es ist die deutsche Geheimdiplomatie, es ist der deutsche Imperialismus. Liebknecht sagte nicht, der einzige Feind steht im eigenen Land, er sagte der Hauptfeind. Es wäre sicherlich, also heute würde man wahrscheinlich Liebknecht mit so einer Äußerung sagen, oh, er ist ein Zarenversteher. Aber es war ja absolut nicht. Also Liebknecht war selber mit einer Russin verheiratet. Liebknecht hat in seinem ganzen politischen Leben immer russische Revolutionärinnen und Revolutionäre unterstützt gegen den Zarismus. Er hat als Anwalt für deren Asylrecht gekämpft, wenn sie hier waren. Er hat Gelder gesammelt, um sie in Russland zu unterstützen. Für Liebknecht war der Zarismus immer auch ein Feind der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung in ganz Europa. Und so und drum hat er diejenigen unterstützt, die dagegen kämpften. Aber er hat in der Situation des imperialistischen Krieges gesagt, wir müssen schauen, wo steht unser Hauptfeind? Und unser Hauptfeind für Sozialistinnen und Sozialisten in Deutschland ist eben in dem Moment nicht der russische Zarismus. Der ist das Problem der russischen Sozialisten, die ihn ja dann auch gestürzt haben. Sondern unser Hauptfeind in Deutschland, das ist der deutsche Imperialismus. Und ich denke, diesen Kompass, den sollten Linke einfach auch haben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, oh, wir stellen uns jetzt in diesem Konflikt an die Seite von Putin. Nee, ich meine, Putin hat gestern, als er die Anerkennung der Volksrepubliken begründete, erstmal 20 Minuten gegen Lenin gewettert. Also er hat gesagt, Lenin ist eigentlich schuld mit seiner Nationalitätenpolitik und so. Also ich meine, das war eine sehr reaktionäre Herleitung. Also ich denke, es gibt keinen Grund, uns an die Seite von Putin zu stellen. Das nicht. Und wenn Putin im eigenen Land jetzt hier, was weiß ich, gegen die Arbeiterbewegung, gegen Streiks vorgeht, homophobe Gesetze erlässt und ähnliches, Anarchisten, Kommunisten einsperren lässt, die Wahlen fälscht, auch zu Ungunsten der Kommunistischen Partei und so. Natürlich können und sollen wir das kritisieren und müssen die Genossinnen und Genossen dort auch unterstützen. Aber in der Frage von Krieg und Frieden, in der Frage eines drohenden imperialistischen Krieges, müssen wir erstmal schauen, was ist unsere Hauptaufgabe, wo stehen wir? Und wir stehen hier in Deutschland sozusagen im Herzen der Bestie. Und wir müssen erst einmal vor der eigenen Haustür kehren. Das meint dieses, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Und so, und ich denke, da wäre ja nicht nur die Partei Die Linke, sondern das wäre eigentlich eine Position, die für Linke, für Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, Antimilitaristinnen, Antimilitaristen in Deutschland eigentlich die entscheidende sein sollte. Dann müssen wir uns auch nämlich, wenn wir diese Position drauf haben, gar nicht darüber streiten, wie hält man es mit Putin oder wenn es dann um China geht, ist China sozialistisch oder nicht. Das ist dann gar nicht für uns die Frage, sondern lass uns unsere Hausaufgaben hier erledigen. Dass uns hier unserem eigenen Imperialismus in den Arm fallen, dass er eben nicht weiter hier diese gefährliche Politik der Einkreisung Russlands, der NATO-Ausdehnung, der weltweiten Militäreinsätze betreibt. Das sollte erst einmal unsere Aufgabe sein.